Radio Prag Nachrichten.
Der Vertrag über die Haushaltsdisziplin soll sich nach Meinung von Lecas und Orban nur auf die Eurozone beziehen. Die Gewerkschaften und Arbeitgeber verlangen von der Regierung konkrete Krisenmaßnahmen. Die Hälfte der tschechischen Bevölkerung lebt als Singles. Nach Meinung von Tschechien-Ungarn sollte sich der neue internationale Vertrag zur Verbesserung der Haushaltsdisziplin nur auf die Länder beziehen, die Mitglied der Eurozone sind. Darauf einigten sich der tschechische Premier Peter Nečas und sein ungarischer Amtskollege Viktor Orbán während der Gespräche am Donnerstag in Budapest. Beide Länder wollen über den neuen Vertrag auch weiterhin intensiv beraten. In Tschechien wurde entschieden, dass 3 tschechische Vertreter an den Vorbereitungen des Dokuments teilnehmen sollen. Erst wenn es fertiggestellt wurde, werde sich Tschechien endgültig entscheiden. Nečas zufolge gebe es noch keine konkreten Details des Vertrags. Daher sei es so der Premier sinnlos, bereits jetzt über Einzelheiten zu spekulieren. Nečas sprach mit Orbán zudem über Wirtschaftsthemen. Der gegenseitige Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern habe nur 80% jenes Umfangs aus der Zeit vor der Wirtschaftskrise von 2008 erreicht, hieß es in Budapest. Die beiden Premierminister sprachen daneben auch über die Zusammenarbeit bei der Ausbildung von Militärpiloten. Nečas traf in Budapest auch mit dem ungarischen Staatspräsident Paul Schmidt und mit dem Parlamentspräsident László Kövér zusammen. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber wollen von der Regierung konkrete Vorschläge hören, wie sie eventuell einer weiteren Krise entgegenwirken wird. Die Krisenmaßnahmen werden das Thema der Sondersitzung der Sozialpartner Ende Januar und Anfang Februar sein. Auf dem Programm der Sitzung soll auch die Finanzierung des Gesundheitswesens stehen. Dies wurde am Donnerstag nach den Beratungen der Sozialpartner bekannt gegeben. Fast die Hälfte der Bevölkerung Tschechiens lebt als Singles. Allein in ihrem Haushalt wohnen 48% der Männer und 43% der Frauen. Es steigt die Zahl der Ledigen sowie der Geschiedenen. Darüber informierte der Vizepräsident des tschechischen Statistikamtes Stanislav Drapal am Donnerstag, als er die Resultate der Volkszählung vorstellte. Drapal zufolge herrschen unter den jüngeren Singles vor allem Menschen mit höherer Bildung vor. Auf ihren Lebensstil wirke sich, so der Experte, vor allem die Tatsache heraus, dass sie viel Zeit in der Arbeit verbringen. Sie haben Drapal zufolge aber auch mehr Geld, sodass sie sich leisten können, allein zu wohnen. Die tschechischen und slowakischen Polizisten haben gemeinsam einen geplanten Handel mit radioaktivem Material im Wert von 500.000 Euro aufgedeckt. 6 Slowaken und ein Tscheche seien verhaftet worden und müssten mit bis zu 10 Jahren Haft rechnen, erklärte der slowakische Polizeipräsident Jaroslav Spišiak am Donnerstag in Bratislava. Chef der Bande sei ein 71-jähriger Rentner gewesen. Auch die anderen Verhafteten seien bereits betagt gewesen, weshalb man die Gruppe in den Ermittlungen unter dem Namen Rentnerclub geführt habe, erklärte Spišiak. Das Material stammte der Polizei zufolge aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Mehr als 30.000 Tschechen schlossen sich dem im Internet veröffentlichten Aufruf zur Aufrechterhaltung der Tradition des tschechischen Ježíšek an. Das Ziel des Aufrufs ist es, bei der Weihnachtswerbung in den Geschäften die Benutzung tschechischer Weihnachtssymbole zu propagieren. An die 20.000 Menschen unterzeichneten eine Petition gegen die Amerikanisierung des Weihnachtsfestes. Die Unterzeichner kritisieren die Verbreitung der Symbolik von Santa Claus auf Kosten des tschechischen Ježíšek. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend bedeckt mit Regenschauern. In Lagen über 600 Metern fällt Schnee. Die Tageshöchsttemperaturen zwischen 3 und 7 Grad Celsius. Die Meteorologen warnen vor starkem Wind. Sie hörten die Nachrichten von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Heute haben wir die folgenden Themen für Sie vorbereitet. Ein architektonisches Schreckenshaus soll einem anderen kommerziellen Schreckenshaus weichen. Hören Sie in etwa 15 Minuten in unserer Sendereihe Forum Gesellschaft, warum die Pilsener einen hässlichen Kasten retten wollen. Vorher aber noch die tagesaktuellen Geschehnisse in unserem Tagesecho. 10 Jahre geisterte die Idee durchs Parlament und durch die Bevölkerung, die Direktwahl des Staatspräsidenten. Nun wurde sie beschlossen, mehr über die Verfassungsänderung bei uns. Im Kunstgewerbemuseum hat eine neue Ausstellung zur Mode in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eröffnet. Wir waren dabei und lassen Sie wissen, welche Modetrends in der Tschechoslowakei in waren. So viel zu den Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung und hoffe, Sie sind nun neugierig geworden. Bleiben Sie dran. Es wird immer wahrscheinlicher, dass zum ersten Mal in der tschechischen und tschechoslowakischen Geschichte der Staatspräsident direkt vom Volk gewählt wird. Am Mittwoch konnte ein Durchbruch erzielt werden. Das 200-köpfige Abgeordnetenhaus hat mit einer deutlichen Mehrheit das entsprechende Gesetz für eine Änderung der Verfassung verabschiedet. Nun muss noch der Senat abstimmen. Mehr von Till Jansa.
Mit 159 zu 3 Stimmen angenommen. Ein besonderer Moment, als die Vorsitzende des Abgeordnetenhauses Miroslava Nemtsova am Mittwoch das Ergebnis der Abstimmung verkündete. 10 Jahre lang war über eine Direktwahl des tschechischen Staatspräsidenten verhandelt worden. Doch nun haben sich Regierung und Opposition auf das Gesetz zur Verfassungsänderung geeinigt. Bis zuletzt hing der Erfolg aber an einem dünnen Faden. So forderten die oppositionellen Sozialdemokraten 3 Änderungen am Regierungsentwurf. Alle Forderungen zielten darauf, die Macht des zukünftigen gewählten Staatsoberhauptes gegenüber heute noch weiter zu reduzieren, als es das Kabinett Nečas ohnehin geplant hatte. Letztlich stimmte das Regierungslager aus Demokratischer Bürgerpartei, Top 09 und Partei der öffentlichen Angelegenheiten 2 Änderungsvorschlägen zu und die Sozialdemokraten verzichteten auf den 3. Die Einschnitte in die Rechte und Pflichten des Präsidenten sind deutlich. Begnadigungen müssen künftig vom Premierminister oder von einem beauftragten Minister gegengezeichnet werden. Derzeit hat der Staatspräsident hier freie Hand. Die Immunität des Präsidenten erstreckt sich nicht mehr bis zum Ableben, sondern nur noch bis zum Ende seiner Amtszeit. Und das Staatsoberhaupt kann, außer wegen Hochverrats, auch wegen grober Verletzungen der Verfassung strafrechtlich verfolgt werden. Justizminister Jiří Pospíšil.
Schon im Regierungsentwurf war bereits eine höhere Verantwortung des Staatspräsidenten bei einer groben Verfassungsverletzung vorgesehen. Das war bereits ein Zugeständnis an die Sozialdemokraten. Gerade die höhere Verantwortlichkeit des Staatspräsidenten in Kombination mit einer Einschränkung seiner Immunität ist nun eine relativ starke Änderung. Und man wird sehen, wie dies in der Praxis dann umgesetzt wird.
Der Gesetzentwurf zur Änderung der Verfassung kommt als nächstes in den Senat. In dieser Kammer des Parlaments haben die Sozialdemokraten die Mehrheit. Einige Regierungspolitiker äußerten sich deswegen zurückhaltend über das weitere Schicksal der Verfassungsänderung. Radek John ist Vorsitzender der Partei der öffentlichen Angelegenheiten.
Wir haben erst eine Schlacht im Kampf um die Direktwahl des Präsidenten gewonnen, aber noch nicht den Krieg.
Doch die Spitzen der Sozialdemokraten sind von einer klaren Entscheidung des Senats überzeugt. Parteichef Bohuslav Sobotka.
Es gibt eine reelle Chance, dass die Direktwahl des Staatspräsidenten durchgesetzt wird. Ich vertraue darauf, dass nicht nur unsere, sondern alle 81 Senatoren Verantwortung zeigen und so stimmen, wie wir heute im Abgeordnetenhaus. Dann kann der nächste Staatspräsident bereits durch die Entscheidung aller Bürger des Landes gewählt werden.
Die Amtszeit des derzeitigen Präsidenten Václav Klaus endet im März 2013. Würde direkt gewählt, dann müsste dies im Januar oder Februar 2013 geschehen. Der Wahlmodus entspräche dem der Senatswahlen. In der ersten Runde siegt nur derjenige Kandidat, der die absolute Mehrheit erreicht. Ist dies nicht der Fall, würde 2 Wochen später eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen erfolgen. Václav Klaus kann der Verfassung nach aber nicht mehr für eine weitere Amtszeit antreten.
Der künftige Präsident wird also höchstwahrscheinlich vom Volk gewählt. Wert auf gute und modische Kleidung wird aber auch er legen. Da die Aura der Präsidentschaft in Tschechien immer auch etwas mit der Aura der Ersten Republik verbunden ist, reisen wir in unserem nächsten Beitrag, zumindest modisch, ein wenig in die Vergangenheit. Denn eine Ausstellung im Prager Kunstgewerbemuseum bringt die Mode aus Prag in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dem heutigen Publikum näher. Gezeigt werden Modelle von 35 mehr oder weniger berühmten Prager Modesalons, die von hohem handwerklichem Niveau sowie Inspirationen durch weltweite Modetrends zeugen. Hören Sie dazu Interessantes von Marketa Kachlíková.
Sich Kleider bei Podolska oder bei Rosenbaum schneidern zu lassen, das gehörte in der Zwischenkriegszeit zum guten Ton. Die Crème der Gesellschaft, Frauen von Politikern, Bankiers und Unternehmern sowie Schauspielerinnen trugen Luxusmodelle aus diesen beiden Prager Modesalons. Doch nicht alle Salons in Prag waren so luxuriös. Viele schneiderten auch für einfache Bürger. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war es üblich, Kleidung nach Maß zu tragen, bestätigt die Autorin der Ausstellung im Kunstgewerbemuseum Eva Uchalová.
Man ließ sich wegen der höheren Qualität Kleidung auf Maß schneidern. Denn die Mode von der Stange war damals noch nicht so perfekt. Die Größen waren nicht an alle Details und an jede Figur angepasst, wie es heute der Fall ist.
Obwohl es für jede gesellschaftliche Schicht andere Schneider gab, zeichneten sich alle durch hohe Qualität und gute handwerkliche Verarbeitung aus. Und die Kleidung entsprach den neuesten Modetrends.
Die tschechischen Schneider hatten auch in der Konkurrenz mit dem Ausland eine hervorragende Position. Sie gingen oft auf Wanderschaft in die Welt und blieben auch danach noch als Schneider in ausländischen Firmen. Ich habe von vielen tschechischen Schneidern gelesen, die in den besten französischen Salons gearbeitet haben. Noch im Jahr 1948 wurde berichtet, dass sie in der Welt sehr gefragt waren. Aber nicht nur die Schneider, auch die Prager Salons bemühten sich Ende der 30er Jahre, sich im Ausland durchzusetzen. Hanna Podolska veranstaltete zum Beispiel Modenschauen und versuchte, ihre Modelle nach Skandinavien, nach Holland und nach England zu exportieren. Leider wurde dieser erfolgreiche Trend durch den Zweiten Weltkrieg unterbrochen.
Mehr als 80 Modelle aus den Werkstätten der Prager Modesalons sind nun im Prager Kunstgewerbemuseum zu sehen. Ausgestellt wird eine breite Skala von praktischen Kostümen über Nachmittagskleider bis zu großen Abendroben. Der erste Teil der Ausstellung gilt der Mode bis 1918, die sich überwiegend an Wien und seinen Moderichtungen orientiert hat. Der zweite Teil zeigt die Zwischenkriegszeit, die eine Blütezeit des Modeschaffens war. Der erste Schlag kam nach 1939, als die jüdischen Besitzer von Modefirmen enteignet wurden, der zweite und endgültige dann mit der Verstaatlichung der Salons ab 1948. Von den Exponaten hebt Kuratorin Eva Uchalová die Ballroben hervor. Eines der Abendkleider ist gleich am Eingang in den Hauptsaal zu sehen.
Alles in diesem Charleston-Kleid wurde handgemacht. Weil die Fransen ungeheuer schwer sind und der Stoff durch das Gewicht leidet, haben wir das Kleid liegend ausgestellt. Aber ich finde das gut, weil man sich so alle Details besser ansehen kann.
Die Ausstellung Prager Modesalons 1900 bis 1948 ist noch bis Ende April im Kunstgewerbemuseum in Prag zu sehen. Mode lebt von Design und manches ist trotzdem unansehlich. Dass der Spruch »Das ist so hässlich, das ist schon wieder schön« einen Funken Wahrheit enthält, lässt sich derzeit im westböhmischen Pilsen beobachten. »Dum rusi urat busi«. So schimpften, schön gereimt, die Pilsener Bürger jahrzehntelang den vielkantigen Klotz gleich neben der denkmalgeschützten Altstadt, Haus des Grauens am Fluss Radbusa. Jetzt soll er nach dem Willen des Investors einem riesigen Einkaufszentrum weichen. Die Pilsener Bürgergesellschaft schlägt Alarm. Christian Rühmkopf hat sich das Kulturhaus angesehen und ein paar Pilsener Bürger befragt.
Dom Kulturi, Haus der Kultur, nennt sich die graue Stahlbetonkonstruktion an der Ameritzka-Straße in Pilsen offiziell und ist ein typisches Beispiel für architektonische Unkultur der ausgehenden sozialistischen Ära in den 1980er Jahren. Aber so gruselig grau dieses Monstrum den Pilsnern auch ins Auge sticht, irgendwie ist ihnen sein Inneres ans Herz gewachsen. Generationen von Abiturienten und Absolventen der Universität haben hier feierlich ihre Weihe für das Erwachsenen- und Berufsleben empfangen. Der Kern birgt einen riesigen sechseckigen Konzert- und Festsaal, Drumherum angeordnet einige kleinere Läden und Dienstleister sowie ein Theater. Das ist nun Vergangenheit. Seit Ende Juni 2011 ist der Kulturag, wie das Haus der Kultur auch kurz genannt wird, geschlossen. Die Betreibergesellschaft Amadeus Real hätte das Gebäude schon längst abgerissen und ein modernes Mega-Einkaufszentrum an seine Stelle gesetzt, wenn die Pilsner nicht plötzlich den Aufstand geprobt hätten. An die Spitze der Proteste setzte sich die Bürgervereinigung Kulturag Vitjesi. Der Kulturag siegt. Der Vorteil sei, dass sich ein Neubau an diesem Ort nicht an das anpassen müsse, was hier schon steht, sagte im Februar Ladislav Severa von Amadeus Real. Das sieht die 28-jährige Veronika Z. anders. Sie lebt erst seit 2 Jahren in Pilsen und als sie das Kulturhaus zum ersten Mal sah, bekam auch sie einen Schrecken. Aber...
Mittlerweile ist das für mich eine eigene Phase der Architektur. Und in Anbetracht der Tatsache, was hier an dieser Stelle geplant ist, denke ich, dass das Kulturhaus hier stehen bleiben sollte in renovierter Form. Vielleicht adaptiert in ein neues Konzept. Aber ein neues, großes Einkaufszentrum an dieser Stelle, nein. Das würde auch die umliegende Architektur der 1930er Jahre stören.
Der rund 50-jährige Pavel D. hat da eine ganz andere Meinung.
Das Kulturhaus ist architektonisch ein Unfall. Das hat mir schon damals nicht gefallen, als man es gebaut hat. Ein neues Einkaufszentrum an dieser Stelle ist sicher interessanter und auch sinnvoll, da der Bahnhof nicht weit entfernt liegt.
Pavel D. ist mit seiner Ansicht eher in der Minderheit, scheint es, wenn man die Pilsener befragt. František S. zum Beispiel kann dem Kulturhaus architektonisch auch nichts abgewinnen, innen hält er es aber für einigermaßen funktional. Und wenn es um den Bau eines Einkaufszentrums an dieser Stelle geht, dann winkt der Mitfünfziger ganz klar ab.
Nein, das ist absolut überflüssig. Wir sind überall von Einkaufszentren umgeben. Wenn man da etwas Neues hinsetzt, dann vielleicht etwas Kleineres, Erdgeschossartiges. Aber nichts Gigantisches, davon haben wir hier genug.
Frau M. ist an die 60 Jahre alt und hat schon einige Abschlussfeiern der Universität und auch ein paar kulturelle Veranstaltungen im Kulturag besucht. Das Gebäude sei hässlich, sagt auch sie. Dennoch.
Auf gar keinen Fall ein Einkaufszentrum. Das Kulturhaus könnte man erhalten, wenn man es instand setzt oder in irgendein anderes Konzept mit einbezieht, damit man es nicht mehr Haus des Grauens am Fluss Radbuza nennen muss.
Die Petition der Bürgervereinigung Kulturag Vitjesi, die dem Bau des Einkaufszentrums Arena Einhalt gebieten soll, haben schon fast 10.000 Menschen unterschrieben. Die Initiatoren, junge Pilsener Architekten, schmeißen dem Investor nun Knüppel zwischen die Beine, wo es nur geht, und sind bereit, auch vor Gericht zu ziehen. Den Protestlern geht es dabei gar nicht so sehr um den Erhalt des Kulturhauses. Wirklich schön findet es niemand. Kultur statt Kommerz, fordert die Bürgerinitiative. Außerdem, und das ist ihre Hauptwaffe, befürchtet sie einen unerträglichen Anstieg des Autoverkehrs und der ohnehin schon grenzwertigen Emissionen. Dennoch hat vor wenigen Tagen das Kreisamt die Umweltverträglichkeitsprüfung des geplanten Einkaufszentrums durchgewinkt. Damit kann der Investor an seinem Vorhaben festhalten. Den Medien gegenüber gibt der Investor Amadeus keine Auskunft und auch der Magistrat hält sich zurück. Es handle sich, von einigen Auflagen abgesehen, um eine Privatangelegenheit des Investors, hieß es schon im Sommer von Seiten des Bürgermeisters Martin Baxer. Das verärgert vor allem die Vertreter der Bürgervereinigung Kulturag Vitjesi.
Wir haben den Stadträten die ganze Zeit über die Tür offen gehalten, um eine Entscheidung zu treffen, wie sie bereits 9.000 Bürger fordern, die alle unsere Petition unterschrieben haben. Der Magistrat hat keinen Schritt auf uns zugetan, obwohl wir sogar eigene Vorschläge vorgelegt haben. Also haben wir uns entschieden, ein Referendum anzustrengen, um den Stadtrat zu binden, den Willen der Bürger zu respektieren.
Erklärte Martin Marek von der Bürgervereinigung Kulturag Vitjesi bereits im Oktober gegenüber dem tschechischen Rundfunk. Ein paar tausend Stimmen fehlen der Bürgervereinigung noch, um ein Referendum beantragen zu können. Aber die Chancen stehen nicht schlecht.
Wir brauchen 13.500 Unterschriften für unseren Antrag auf ein Referendum. Unterschreiben dürfen alle Bürger, die volljährig sind und ihren dauerhaften Wohnsitz in Pilsen haben. Wenn wir diese Unterschriften zusammen haben, dann legen wir unseren Antrag dem Stadtrat vor. Der muss darüber innerhalb von 90 Tagen entscheiden. Und innerhalb von 90 Tagen muss er auch über die Ausrufung eines Referendums an sich entscheiden.
Ursprünglich sollte die Einkaufsarena schon Ende 2013 stehen. Wie auch immer der Kampf ausgeht, dieser Termin ist wohl nicht mehr einzuhalten. Und im Jahr 2015 wird Pilsen als europäische Kulturhauptstadt im Rampenlicht stehen. Was also dem Besucher dann an der Amedizka-Straße ins Auge fällt, das alte Haus des Grauens, ein weitläufiger Park oder doch ein megalomanes Einkaufszentrum, das ist vielleicht noch lange nicht entschieden.
Ein seltener und vielleicht auch erfolgreicher Versuch der Zivilgesellschaft, die Einkaufszentrumsplage einzudämmen. Ein Bericht von Christian Rühmkorff. Damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Morgen, wie immer um 14 Uhr, begrüßen wir Sie gerne wieder hier. Bis dahin besuchen Sie doch einfach unsere Website www.radio.cz. Dort finden Sie alle unsere Beiträge in Schrift und Ton sowie regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Naslyšenou, bis zum nächsten Mal.